Religion, Rasse, Hautfarbe spielte da nie eine Rolle. Ne? Kam auf den Menschen an, man musste im Team arbeiten. Einzelkämpfer, so Rambos brauchten wir nicht, die wurden auch schnell aussortiert. Und Doofmänner gab es auch, aber man musste da im Team funktionieren. Ne? Und das war das Schöne daran, dass man sich aufeinander verlassen konnte. Das war ganz wichtig. Ne? Und deswegen habe ich da auch gerne gearbeitet und ich würde da keinen Tag missen.
Nah und direkt. Ein Podcast der WAZ, WP und NRZ.
Wenn ich die Bilder vom 21. Dezember 2018 sehe, dann sehe ich Bergmänner mit Tränen in den Augen, die sich richtig zusammenreißen. Vor einem Jahr wurde das letzte Stück Kohle auf Prosper Haniel in Bottrop gefördert und damit die letzte Zeche im Ruhrgebiet geschlossen. Jörg Lafzidis ist mit dem Bergbau groß geworden und hat selber 35 Jahre als Bergmann gearbeitet. Schön, dass du da bist und Glück auf!
Glück auf!
Auch da ist Reporterin Annika Fischer. Annika, du hast das Ende des Bergbaus für das Rhein-Ruhr-Ressort der WAZ festgehalten. Ich freue mich auch darüber, dass du heute hier bist.
Danke, ich auch.
Ich bin Brinja Bormann und damit hallo und willkommen zu Nah und Direkt. Jörg, wie war eigentlich das letzte Weihnachten für dich? Ich meine, Prosper Haniel wurde ja gerade mal 3 Tage vor Weihnachten geschlossen. War dir da überhaupt noch zum Feiern zumute?
Ja, man wusste ja im Vorfeld, wann es zumacht. Das war dann der 21. Dezember. Da war ja nicht vor 3 Tagen geplant, sondern das war ja länger geplant. Dadurch auch, dass der Bundespräsident dahin kam. Aber trotz alledem war das und ist ja heute auch noch immer wieder gegenwärtig. Ne? Man denkt oft daran, war ein emotionaler, trauriger Tag. Aber gleichzeitig auch wieder für mich persönlich auch wieder ein schöner Tag. Ich habe da auch meine letzte Schicht verfahren. Und ja, man denkt oft dran, ne? Und Weihnachten, ja gut, man hat darüber gesprochen, haben mich ja viele dann in der Zeitung gesehen, dank der WAZ, die ja da sehr aktiv war, im Vorfeld ja auch, hat den Menschen den Bergbau erklärt mit diesen ganzen Fachbegriffen, hat da so ein Lexikon da eingestellt immer und nee, das war schon für die Region schon ein sehr emotionaler Tag und für mich persönlich natürlich auch, ne.
Welche Erinnerung hast du denn heute daran? Was ist dir besonders im Kopf geblieben?
Ja gut, ich habe zu Hause ein Büro, wo man mein PC steht, also mein Laptop und Bücherregale und. Und da habe ich ein Bild natürlich hängen mit dem Steinmeier, mit meiner Person, mit denen, die da drum waren. Und da ist dann oben dann der 21. Dezember. Und ja, da gucke ich auch jeden Tag drauf, ne? Irgendwie zwangsläufig natürlich auch, ne? Und das war eben halt eine sehr schöne Erinnerung. Aber das ist aber so, dass man als Bergmann immer nach vorne guckt auch, ne? Das ist Vergangenheit, man erinnert sich gerne daran, da war eine schöne Zeit, aber da muss man wieder nach vorne gucken und da geht eine Tür zu und dann geht dann wieder auf der anderen Seite einer auf und dann, wie gesagt, dann geht's auch weiter, ne?
Annika, du warst als Reporterin dabei, als in Bottrop das letzte Stück Kohle hochgeholt wurde und dem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier überreicht wurde. Wie hast du diesen Tag erlebt?
Ja, das war für mich ein emotionaler Tag, wobei man natürlich die journalistische Distanz immer wahren muss, aber ich bin natürlich auch ein Kind des Ruhrgebiets, auch wenn ich nicht aus einer Bergarbeiterfamilie komme. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe damit gerechnet, aber ich habe noch nie so viele Männer auf einmal weinen sehen. Und die haben bitterlich geweint. Und ich glaube, dieser Stimmung konnte sich niemand entziehen. Und ich glaube, auch in den letzten Monaten, bevor das dann endgültig zu Ende ging, habe ich so oft das Steigerlied gesungen wie in meinem Leben zuvor nicht. Ich konnte es dann irgendwann auswendig. Und das ist dann auch bei allen Leuten so angekommen. Das war einfach insgesamt so ein gefühlsschwerer Tag bei allen Beteiligten, selbst bei den Politikern, die da als Ehrengäste standen. Ich glaube, dem konnte sich keiner entziehen.
Jörg, du hast am Tag deiner letzten Schicht gesagt, ich habe Angst, dass das alles schnell in Vergessenheit gerät. Was meinst du damit?
Ja, der Bergbau hat ja die Region geprägt und da waren ja auch Werte mit vermittelt worden. Ne? Der Bergmann war immer leistungsbereit, hilfsbereit, ne? Zuverlässig, ne? Und das sind ja schöne Dinge, die man ja aufrechterhalten sollte, ne? Gerade für uns hier in der Region, die noch immer bei 11% Arbeitslosigkeit ist und bundesweit dann eben die Hälfte oder noch weniger, ne? Und dass die Dinge, die uns geprägt hat, die Region hier geprägt hat, so in Vergessenheit gerät, ne? Das war so, wo ich sagte, hoffentlich bleiben manche Dinge, die vor allem gut waren, ne? Das ist ja schön, wenn ein Mensch zuverlässig ist, hilfsbereit ist und leistungsbereit ist. Und so sind wir ja groß geworden. Wer auf der Zeche angefangen ist, der ist damit so groß geworden. Man musste ja immer im Team arbeiten. Man konnte ja nicht sagen, ach, hör mal, das ist nicht meine Baustelle, habe ich nichts mit zu tun. Oder der ist Elektriker und ich bin ja Schlosser. Ne, ich gehe nach links und doch, lass den mal rechts machen alleine. Ne, nee, das kannten wir ja nicht. Und so, das war so eine Sache, wo ich sagte, hoffentlich gehen da manche Dinge nicht verloren. Ne?
Du hast, wie du selber sagst, in 35 Jahren nur 2-mal auf dem Pütt gefehlt. Das ist sehr wenig. Bist du dann auch mal krank zur Arbeit gegangen?
Man ist auch krank zur Arbeit gegangen, natürlich auch. Oder man hat dann mal einen Tag Urlaub genommen. Also weil ich war schon öfters krank, aber zwei Krankenscheine, wo ich dann eben mal 3 Wochen und mal 2 Wochen eben, das waren so die langen Krankenscheine. So, im Sommer, ich habe mal gerechnet, knapp 60 Tage gefehlt in 35 Jahren und da war Samstag, Sonntag Arbeit auch mit dabei. An manchen Tagen ärgere ich mich darüber, ne? Wenn man jetzt länger öfters mal zu Hause bleiben können, wenn du krank warst. Aber das war nie so mein Ding gewesen. Man, da wenn ich dann zu Hause geblieben, hätte ich mich dann geärgert, hätte ich zu Hause geblieben. Deswegen war immer so der Ansporn, dass man dann eben zur Arbeit gegangen ist, ne? Weil irgendwie wartete ja irgendwas auf einen. Entweder Mitarbeiter im Büro oder Aufgaben, Mails und man hatte schon im Vorfeld was eingestiehlt und konnte jetzt den Tag nicht da sein und halt so Sachen, ne?
Wie sieht denn eigentlich so ein Arbeitstag aus?
Als Bergmann,
ja.
Man war spätestens um 6 auf der Zeche, ne? Das heißt so 4:30 bin ich mal aufgestanden, bin auch nie zu spät gekommen, weil man war ja immer als Steiger auch so eine Art Vorbildfunktion auch, ne? Dann Mails gescheckt und dann standen schon Leute im Büro, die von einem wollten, dann ging auch schon das Telefon und man ist ja gleichzeitig dann Personalmanager und gleichzeitig Organisator, ne? Und da war man irgendwas immer irgendwie was am Machen, die Mitarbeiter einteilen und dass die wissen, wo sie hin sollen im Vorfeld und dann kann man außer der Reihe was, die brauchen heute nicht dahin, die müssen jetzt woanders hin und das ist ja nicht so bei uns wie eine Pommesbude, so ein Bergwerk unter Tage, das sind 130, 150 Kilometer Strecke, ne? Das ist nicht mal eben so, den beam ich da eben hin, sondern musste schon auch vieles dann im Vorfeld, was Logistik angeht und viele Dinge eben vorher schon eingestellt werden. Ja, wenn ich morgens schon kam, da war ich schon unter Strom und dann ging das los, ne? Und dann irgendwann um 14 Uhr ungefähr war dann Feierabend. Ich wohne ja in Bochum und dann von Bottrop nach Bochum, ne, wer den Weg kennt über Kirchhelm, ne, auf die 31, auf die 2, auf die 43 und ja, das war dann auch, manchmal war das auch sehr anstrengend, das Fahren auch, ne? Wo ich sagte, boah, ist das, ne, jetzt, ich war diesmal mehrmals da und da ist mir erstmal bewusst geworden, was man da für eine Strecke hinter. Morgens um 4 Uhr war man oder um 5 war man noch gar nicht wach. Jetzt habe ich gemerkt, wie anstrengend das alles war, ne?
Wolltest du nie was anderes machen?
Nee. Mein Vater war Bergmann gewesen. Ich komme aus einer Bergbaukolonie aus Wanne-Eickel in Bickern und an manchen Tagen habe ich gedacht, immer hätte mal als Griech ein Restaurant aufgemacht. Vielleicht hätte ich Geld einfacher verdient, weiß ich nicht. Aber nee, ich habe nie so gedacht, dass ich da hätte jemand anderes machen
wollen. Restaurant, die haben auch richtig harte Arbeitszeiten, ne?
Dann ja, gut, Gastronomie ist eine andere Arbeitszeit, ne? Aber ja, man, der spinnt dann manchmal rum. Aber nee, ich war immer gut aufgehoben da.
Ich habe in einem Artikel der WAZ gelesen, dass einem im Winter da unten manchmal die Haare einfrieren. Also es gibt doch eigentlich Angenehmeres, oder? Ist das wirklich so schön, da unten zu arbeiten?
Das ist eine andere Welt. Klar hat man diese klimatischen Bedingungen am Schacht, also an so einem Einziehschacht, da wird ja die frische Luft über den Grubenlüfter reingepumpt und im Winter geht auch natürlich auch die kalte Luft nach unten. Und wenn man dann irgendwo aus dem nass geschwitzten Bereich kommt, kledernass und ist am Schacht, dann ist natürlich nicht so schön. Da hat man Temperaturunterschiede von plus 35 auf minus 10. Und dann steht man da und wartet, dass der Korb kommt. Und manchmal dauert das ein bisschen länger, ne? Aber man wird damit groß. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und man wird damit groß. Und deswegen gab es ja auch Sicherheitskleidung auch, wo man eben so eine Mütze drüber stülpen könnte, Handschuhe, Wärmesachen und. Aber immer abhängig, wo man sich gerade auffällt. In Bereichen, wo man weiß, Kohleabbau 30, 35 Grad oder 40 Grad, nimmt man die Brocken ja auch nicht mit. Aber die Leute wussten das, frisches Zeug mit dem, ich gehe Richtung Schacht, einmal umziehen, das Nasse weg und das Frische anziehen und dann war das alles machbar. Ne?
Da merkt man schon, dass das körperlich ganz schön anstrengend auch ist.
Ja, klar, um Gottes Willen. Aber wie gesagt, das ist dann wie Fahrradfahren für den Bergmann. Wenn man 35 Jahre Fahrrad gefahren ist oder das gemacht hat, dann ist das auch dann normal. Man lebt, dann ist das schnell in so einer Lethargie, sage ich jetzt mal. Ne? Als Bergmann ja genauso. Ne?
Du hast ja auch bei deinem Vater schon gesehen, dass es eine harte Arbeit ist. Der war ja Gastarbeiter und dem fiel, wie du sagst, nach der Schicht regelmäßig der Kopf in die Suppe. Warum war denn die Zeche trotzdem so ein besonderer Arbeitsort für dich?
Man hat mit ganz vielen Menschen zusammengearbeitet, so ein großer Pütt. Der hatte 5000 Mitarbeiter gehabt, plus die ganzen Zulieferfirmen und Leiharbeiter, ne? Und zu Höchstzeiten, wie gesagt, war Postbahnhof, 5000 Leute haben da gearbeitet. Man war viel in Kontakt mit anderen Menschen und Fußball spielte immer eine ganz große Rolle. Und Religion, Rasse, Hautfarbe spielte da nie eine Rolle. Ne? Man kam auf den Menschen an, man musste im Team arbeiten. Einzelkämpfer, so Rambos brauchten wir nicht, die wurden auch schnell aussortiert. Und Doofmänner gab es auch, aber man musste da im Team funktionieren. Ne? Und das war das Schöne daran, dass man sich aufeinander verlassen konnte. Das war ganz wichtig. Ne? Und deswegen habe ich da auch gerne gearbeitet und ich würde da keinen Tag missen. Klar gab es auch mal Scheißschichten, auch normal, ne? Wo du sagst, boah, scheiße, was machst du überhaupt hier? Aber der große Teil war schon war in Ordnung, ne? Trotz der harten Arbeit, trotz der Bedingungen. Ich habe ja manchmal unter Tage bin ich ja 10-12 Kilometer gelaufen, Berg rauf, Berg runter und alles, ne? Warm, kalt und wie auch immer. Aber nee, das war schon, würde ich nochmal machen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir freuen uns, dass ihr auch dieses Mal mit dabei seid. Wenn ihr uns unterstützen wollt, abonniert uns doch einfach bei dem Podcast-Anbieter eures Vertrauens, zum Beispiel Spotify. Oder gebt uns eine Bewertung bei Apple. Und wenn ihr selbst mal einen Themenvorschlag für uns habt oder Feedback geben möchtet, schreibt uns eine Mail an hallo@nahunddirekt.de. Jetzt geht's weiter mit der aktuellen Folge.
Annika, du hast ja auch schon mal die ein oder andere Grubenfahrt gemacht. Beschreib doch mal, wie war das Gefühl für dich, wenn man da so tief unter die Erde fährt?
Ja, man kriegt natürlich beklommenes Gefühl, weil man das ja auch gar nicht kennt. Das ist das, was Jörg auch immer sagt. Wir arbeiten da jeden Tag und für uns ist das völlig normal. Und dann kommen da so Fremde und wollen mal gucken und dann stehen die da und sagen, boah, das ist natürlich normal, weil man das alles nicht kennt. Aber ich finde immer, ich bin unheimlich dankbar dafür, dass ich die Gelegenheit hatte, das zu erleben, weil ich glaube, dass man nur dann das Ruhrgebiet auch versteht und das alles versteht, was Jörg erzählt über den Zusammenhalt, über das aufeinander angewiesen sein, über die harte Arbeit, die die Menschen da unten gemacht haben. Das ist, wenn man das nicht gewohnt ist, es fängt ja damit an, dass man zuletzt 1200 Meter unter die Erde fährt, das muss man sich mal vorstellen, da ist über mir über einen Kilometer Stein. Dann macht man sich natürlich schon Gedanken, hoffentlich stützt das jetzt hier alles nicht ein, aber man hat natürlich auch gleichzeitig ein unheimliches Vertrauen gehabt in die Arbeit der Menschen, die dafür gesorgt haben, dass das eben nicht passiert. Das ist ja die große Kunst auch, auf die die ganze Welt auch so ein bisschen neidisch war, die deutsche Bergbaukunst und was jetzt so verloren geht. Das ist ja auch so schade daran und dann läuft man da unten rum, es ist, wie Jörg schon sagt, kalt und warm und furchtbar dreckig und ich bin mal ganz ehrlich, für uns ist das wie so ein Abenteuerpark. Das ist ein ganz tolles Erlebnis, was man nie vergisst, von dem man immer wieder erzählt. Und wenn es nur der Kohlestaub ist, den man nach 3 Tagen noch aus der Nase putzt.
Aber gesund ist das ja nicht, ne?
Gesund ist das mit Sicherheit nicht. Also auch für unser ich habe Grubenfahrten erlebt, wo die Leute dann auch Panik bekommen haben oder Raumangst oder das auch nicht ausgehalten haben. Gar keine Frage, das ist furchtbar gefährlich gewesen. Das kann man dann natürlich als Nicht-Bergmann überhaupt nicht einschätzen, aber man bekommt eine Ahnung natürlich.
Jörg, hattest du nie Angst, dass das mal deine Gesundheit auch beeinträchtigt?
Ja, ich sag mal, ich bin ja 1983 auf 40 angefangen und in der Vergangenheit gab es ja viele Grubenunglücke, ne, die man ja heute noch aus China und Ukraine und sonst woher kennt. Und wo ich 83 angefangen habe, war ja ein Grubenunglück. Ich habe auf der Zeche Konsolidation in Gelsenkirchen angefangen. Im Juni war dann ein Grubenunglück mit 6 Toten. Und im September bin ich da angefangen. Aber da hat man sich nie so großartig Gedanken gemacht. Ne? Das war eben Zeche, ne? Und dabei gab es immer Leute, die einen schweren Unfall hatten. Und in den letzten Jahren wurde das weniger, weil irgendwann das Unternehmen gesagt hat, die Gesundheit der Mitarbeiter ist uns genauso wichtig wie die Arbeitssicherheit. Ne? Und da wurde das gleichgeschaltet und dann irgendwann war die Arbeitssicherheit noch wichtiger als die Produktion. Ne? Das Unternehmen wollte ja auch, dass die Mitarbeiter gesund nach Hause kommen. Ne? Nicht nur die Kosten oder die Nachfolgekosten, auch das Leid für die Familie, für die Kinder auch. Ne? Deswegen wurde der Mensch, der Mitarbeiter im Mittelpunkt gestellt. Aber wo ich damals angefangen bin, das war auch normal, dass da Unfälle waren und auch schwere Unfälle waren und alles. Mein Vater hatte früh schon Finger verloren gehabt, auch unter Tage und ja, da war normal, dass er 9 Finger hatte. Ne? Und deswegen hat man sich da auch nicht so großartig Gedanken. Dann kann man den Beruf auch nicht machen. Wenn ich Angst habe, dann brauche ich das nicht machen. Ne? Oder wenn ich Boxer bin und soll boxen und habe Angst, dann kann ich ein Boxer sein. Ne? Und so ist das mit anderen Dingen auch. Ne?
Aber wenn ich die Bilder vom Bergbau sehe, dann sehe ich ja immer die schwarzen Gesichter richtig mit dem Staub. Ja. Wie schützt ihr euch denn davor, dass ihr vielleicht möglichst wenig davon einatmet?
Ja, das war ja damals die Krankheit der Bergleute gewesen, die Silikose. Ne? Und der Kohlenstaub ist ja nicht so gefährlich wie der Gesteinsstaub. Ne? Und nach und nach gab es ja dann auch Sicherheitsartikel, wie zum Beispiel so eine Staubmaske, die man davor hat nicht jeder gemacht, aber eine Staubmaske, dann war die Walze und der Hobel mit Wasserdüsen bestückt, dann, das hieß, wo der Hobel langfuhr und Kohle sich gelöst hat und Staub, dann kam da sofort Wasser drauf, aber da hat das Unternehmen auch immer sehr, sehr viel dann zum Schluss auch gemacht, dass die Leute dann eben auch gesund nach Hause kommen. Ne? Aber diese Gesichter, die waren ja normal, Ich bin in meiner Eickel groß geworden auf dem Kirmesplatz. Mitten auf dem Kirmesplatz war von unser Fritz der Schacht 5. Da habe ich schon als Junge gesehen, wie die Kumpels rausgefahren sind und standen dann da und haben Bier getrunken auf der Kirmes. Oder in Schalke, war auf, an der Zeche Ruge, oder war ich als Junge mit meinem Vater auf der Tribüne gewesen, weiß ich noch wie heute. Schalke gegen Frankfurt, 4-0 gewonnen, 3 Tore Fischer, 1 Rüssmann, war 75. Und hinter mir saßen dann die Kumpels, 20 Kumpels, 25 Kumpels, in Arbeitskleidung, kam zur zweiten Halbzeit. Ne, heute wird das ja nicht mehr gehen, weil heute kommt ja selbst einer eine Minute vor Schluss, muss er ja bezahlen. Ne? Aber früher war das so gewesen und damit ist man dann eben groß geworden. Ne?
Hm. Annika, was glaubst du, wie lange hättest du den Job durchgehalten?
Ich gar nicht. Also ich hatte mal das Vergnügen, in Dortmund zu sein, in einem ganz alten Schacht, der aus dem Mittelalter noch stammt, wo die Bergleute im Grunde die Kohle erst entdeckt hatten und erstmal sich die Gruben gegraben haben, ungeschützt, und dann im Liegen geschlagen haben. Ich bin da reingekrochen, das war schon aufregend genug. Ich habe auch Muskelkater gehabt an Stellen, wo ich gar nicht wusste, dass ich Muskeln habe. Und dann haben die mir da, als ich auf Bauch, glaube ich, lag, so eine Hacke in die Hand gedrückt und haben gesagt, nimm dir mal dein eigenes Stück Kohle mit. Ich war nicht in der Lage, da auch nur ein Staubkorn rauszuschlagen. Ich habe es wirklich versucht. Ich bin jetzt auch nicht besonders kräftig, aber kann ich nicht. Hätte ich nicht gekonnt.
Richtig anstrengend, ne? Merkst du eigentlich körperliche Folgen von dem Bergbau?
Ich sag mal so, gibt's Kollegen, die haben natürlich körperliche Folgen, dadurch, dass sie direkt vor Kohle gearbeitet haben. Ich war ja Steiger und dann Reviersteiger, da arbeitet man ja so körperlich nicht so hart. Also so direkte Folgen eigentlich gar nicht, ne? Also da wäre ich ein Lügner, wenn ich sagen würde, ja, ich habe das, ich meine, da sind, ich habe ein bisschen Rücken, ein bisschen da, aber da sind so Alterserscheinungen. Ne? Ich bin jetzt auch 53 Jahre alt und ein Maurer oder Fliesenleger, der wird wahrscheinlich das Gleiche haben, was ich habe, oder mehr noch, ne? Aber die Kumpels direkt vor Kohle waren natürlich, das ist natürlich eine ganz andere Hausnummer. Die waren ja richtig jetzt jeden Tag 8 Stunden da in den Dreck und warm und scheiße, sage ich jetzt mal, ne? Und das will ich ja gar nicht mit vergleichen. Ne? Aber ich persönlich jetzt kann mich nicht drüber beschweren. Ich habe aber viel für meine Gesundheit gemacht. Ich rauche nicht, ich trinke nicht, ich habe immer Sport gemacht, natürlich auch gesund gelebt und viel Salat auch. Aber nee, eigentlich nicht. Würde ich jetzt, ganz normale Alterserscheinung.
Was ich auf jeden Fall so aus deiner Erinnerung raushöre, ist, dass die Gemeinschaft wirklich auf der Zeche eine große Rolle spielt. Ich habe auch in einer Dokumentation von Phoenix gesehen, dass da ein Kumpel gesagt hat, unter Tage spielt die Nationalität keine Rolle, da guckt man nicht, wo jemand herkommt.
Das war ich wahrscheinlich gewesen. Wahrscheinlich hast du mich nicht erkannt, hatte ich dann da was erzählt zu, wie mein Vater dann da eben hinkam, und das war ich wahrscheinlich. Aber erzähl mal ruhig weiter.
Meine Frage ist, warum klappt das unter Tage so gut, was über Tage immer für Konflikte sorgt?
Ja, weil man eben, die Menschen, die hier hinkamen, wir hatten ja immer Flüchtlingsströme gehabt. Das ist ja, in der Ruhrgebiet, der Wohlstand, hat man ja den Einwanderer zu verdanken. Um 1850 kamen die ganzen Schlesier hin. Die Schalker Mannschaft, die stammen ja alle aus Schlesien, die Kutzorch und Schepper, ne? Wo Schalke damals 1934 deutscher Meister geworden ist, da hat die größte Warschauer Zeitung geschrieben, wir sind deutscher Meister, ne? Und so kamen Menschen immer hier hin. Und in den 60er Jahren dann eben Portugiesen, Italiener, Griechen, Spanier, später dann die Türken. In den 80er viele Polen, dann in den 90er auch Russen, ne? Und jetzt eben Syrer und andere Menschen. Die Menschen haben sich durch ihre Arbeit haben sie sich den Respekt verschafft. Ne? Durch ihre Hände Arbeit haben sie sich den Respekt verschafft. Und da war es dann egal, ob der Karl, Otto, Ali, Ahmed oder wie auch immer hieß, ich musste mich auf den Menschen verlassen können. Und wenn man dann als Steiger oder als Kumpel mit den Leuten gesprochen hat, dat und dat oder hilf mir mal, waren die genauso hilfsbereit wie jeder Deutsche, wie jeder andere auch. Ne? Und deswegen, wieso dann über Tage nicht, die Arbeit hat geprägt, die harte Arbeit. Ne? Und das ist über Tage dann was anderes als unter Tage in 1200 Meter Tiefe, wo ich mich drauf auf meinen Kumpel verlassen muss. Ne? Mhm.
Das
schweißt dann zusammen und dann wird man Team. Ich muss nicht jeden im Arm nehmen, von morgens bis abends, oder jeden lieb haben, aber man muss zusammenarbeiten. Man war eine verschworene Gemeinschaft und das war, glaube ich, das Entscheidende dann eben. Ne? Und das spielt dann, das kann man sich ja gar nicht leisten. Mit dem arbeite ich nicht, weil er Türk ist, mit dem arbeite ich nicht, weil er schwarz ist und so was. Zum Blödsinn gab es bei uns nicht.
Jetzt steht ja Weihnachten vor der Tür und da fahren ja viele Menschen nach Hause, um mit der Familie zu feiern. Andere müssen an den Tagen arbeiten. Wie war das denn damals unter Tage? Hat man da auch Weihnachten gefeiert und gab es da eine Tradition?
Ja, klar. Also ich habe Weihnachten und Silvester, Bilemio 2000 habe ich auf der Arbeit verbracht auch. Und da hat man sich dann auch, da der eine oder andere Kumpel dann mal einen kleinen Weihnachtsbaum mitgebracht, gibt da so schöne Bilder zu, Schwarz-Weiß-Bilder. Die Watz hatte ja letztes Jahr auch so eine Aktion gehabt, dass Leute eben Fotos und sowas einschicken sollten. Ne? Und nee, da hat man dann auch ein bisschen gefeiert, natürlich. Ne?
Wie sah das da aus dann?
Man hat sich dann eben hingesetzt, der eine oder andere hat vielleicht ein Stück Kuchen mitgebracht unter Tage eben. Ne, und da hat man auch nicht wie die Tage vorher 8 Stunden Vollgas gegeben. Man wusste, wer fährt jetzt an und dann ist das auch ein bisschen gemächlicher heute. Ne, weil man wusste immer, gleich rausfahren zur Familie noch und kommt auch mal, was für eine Schicht man hatte. Aber jeder feiert ja Weihnachten auch anders. Bei den einen bis um 16 Uhr bescheren, bei den einen um 18 Uhr, bei den einen um 20 Uhr. Selbst das hat ja auch zusammengeschweißt, ne, so Tage miteinander zu verbringen auch, ne, wo man sich in den Arm nimmt und sich beglückwünscht und sich frohe Weihnachten wünscht und schönen Gruß an der Familie und alles, hat ja auch alles zusammengeschweißt. Ne?
Jetzt ist ja ein Jahr vergangen seit der Schließung der letzten Zeche. Annika, du arbeitest und lebst selber im Ruhrgebiet und befasst dich auch als Reporterin für das Rhein-Ruhr-Ressort immer mal wieder mit dem Erbe des Bergbaus. Im Dezember 2018 konnte man ja noch die Trauer bei den Gedanken an den Pütt noch richtig spüren. Wie nimmst du das heute wahr?
Ja, ich glaube eigentlich, dass da vieles immer noch wach ist, weil das noch nicht so lange her ist. Es ist nicht so, dass das jetzt schon in Vergessenheit gerät. Es gab ja schon einige Nostalgieeffekte in den Jahren davor, dass das Ruhrgebiet auch immer mehr warb mit diesen Bergbauutensilien. Das habe ich gedacht, dass das relativ schnell einschlafen würde. Ich glaube aber, das Gegenteil ist tatsächlich der Fall. Es hat ja vor kurzem zum Beispiel einen Laden aufgemacht vom Label Grubenhelden. Die machen Klamotten im Bergbaustil und aus Bergbaumaterialien. Das läuft offensichtlich, sonst würden die ja nicht ein Geschäft eröffnen. Ich glaube, dass vieles geblieben ist und auch noch bleiben wird. Andererseits, vieles von diesem Miteinander, glaube ich, wird sich mit der Zeit dann doch verändern. Jörg hat schon gesagt, dass so Zusammenhalt im Stadtteil nicht mehr ganz so funktioniert, wie das früher mal war. Das war vielleicht in den letzten Jahren aber auch schon nicht mehr so. Was ich hoffe persönlich ist, dass der Ruhrgebietsmensch so bleibt, wie er ist. Denn das ist das, was uns hier, glaube ich, ausmacht und das, was viel mit dem Bergbau und auch mit dem Stahl zu tun hat, dass die Menschen hier so offen sind, so direkt, so kumpelhaft. Daher kommt das Wort ja auch. Das ist das, was mir hier gut gefällt und das würde ich dem Ruhrgebiet wünschen, dass das bleibt.
Jörg, merkst du da Veränderungen bei den Menschen?
Ich sag mal so, mit den Menschen, mit denen ich unterhalte, viele Senioren auch, die merken auch, dass sich da was verändert, natürlich auch nicht immer positiv natürlich auch. Und man kann da nur gegensteuern. Ne? Und was ich das auch noch sagen wollte, ist eben auch nicht nur Grubenhellen, es kommen ja ganz viele Menschen hier hin, um hier Urlaub zu machen. Wo ich mir ja am Kopf habe, was wollen die hier Urlaub machen? Ne? Die gucken sich ja einen Zollverein an oder sonst irgendwas. Die Zahlen steigern sich auch immer. Und ich habe ja ganz viele Kumpels, ich selber ja auch, mache ja Führung auf alte Schachtanlagen. Bin zum Beispiel für die Stiftungspflege unterwegs auf der Zeche Konsol, Gelsenkirchen, meine Heimatzeche. Und da hatte ich in einem Tag Leute gehabt aus Viersen, ich meine, das ist jetzt auch nicht mehr Ruhrgebiet, ne? Bei München-Gladbach, aus Borken. Der eine kam aus Stuttgart, weil die Freundin in Gelsenkirchen wohnte. Und dann kommt man in Kontakt mit den Menschen, erzählt denen auch was. Und das finden sie alle ganz toll. Ne? Und das ist ja auch, wie gesagt, wichtig, dieses am Leben zu halten. Ne? Und gibt es auch in Mülheim auch einen Laden, der Souvenirs verkauft vom Bergbau und halt so Sachen alles. Und die Leute sind da hinterher. Ich meine, ich denke, was wollen die mit einem Stück Kohle? Ne? Da haben wir doch genug von gehabt. Ne? Aber es ist gut, es ist schön, dass sie sich daran erinnern. Das andere, was ich sagen wollte, ist auch wegen dem Zusammenhalt, auch, was die Annika gerade sagte, ist, da wo eine Zeche war, ringsherum, gab es jemanden, der Bergwerksbesitzer, der ringsherum dann in so einem Stadtteil, was dann aufgebaut worden ist, die Werkswohnung gebaut. So, da haben die Kumpels gewohnt. Wenn der Kumpel seine Arbeit verloren hat, hat er gleichzeitig seine Wohnung verloren. Und der Steiger oder der Reviersteiger wusste dann, wenn Karl, Otto oder Heinz nicht bei der Arbeit war, da wussten sie entweder, weil er in der Kneipe, rings um so einen Bergwerk waren nur 10 Kneipen, oder der war zu Hause und war wirklich krank. Und auch untereinander hat man sich geholfen. Das Hobby der Bergholz war ja einmal die Rennpferde, die Tauben, und das andere war der im Fußball. Spielte eine ganz große Rolle. Man hat sich gegenseitig immer unterstützt in den Gärten. Jeder hatte ja einen Schweinestall hinterm Haus gehabt. Viele meinen ja auch noch, wir hätten nicht mehr einen Schweinestall. Haben wir ja nicht mehr, ne? Viele meinen ja auch noch, wir würden den ganzen Tag an der Emscher stehen und drauf hoffen, dass die Queen Mary 2 anlegt. Ist ja auch nicht so, ne? Also ist schon viel in Bewegung und die Menschen sind ja auch für Veränderung, ne? Und das hat ja alles geprägt, ne? Auch auf so eine Zeche waren die alle aus dem Stadtteil. Bergwerk Prosperhane, der letzte Bergwerk, da kamen die aus Kam, aus Hamm, aus Aalen, aus Essen, aus Duisburg, aus überall her. Aber früher war das noch so, Zeche und die kamen dann meistens aus dem Stadtwall, aber zumindest aus der Stadt. Ja. Mhm. Das war dann eben der Zusammenhalt auch.
Annika, du warst ja im Oktober in Bottrop, um dir den Rückbau von Prosper Haniel anzuschauen. Wie sieht's denn da jetzt aus?
Ja, man sieht nicht mehr viel. Also man kann ja auch nicht mehr runter. Es war tatsächlich in der Woche im Oktober, als ich da war, gerade waren die Seile abgeschlagen vom Fördergerüst. Der Förderkorb lag in drei Teile zerteilt. Och. Und auch unerkennbar auf dem Gelände. Ich war mit zwei Bergleuten da unterwegs, die den tatsächlich gesucht haben und erst gar nicht erkannt haben. Ist er das? Ja, da lag so ein Haufen Schrott. Und dann haben die natürlich da gestanden und gesagt, wie oft haben wir da drin gestanden? Wie oft hat der uns nach unten gebracht? Man kann tatsächlich nicht mehr runter. Die haben da unten das ganze Jahr aufgeräumt, wobei mir auch die Bergleute immer gesagt haben, der Rückzug ist ganz anders und auch viel schwieriger als die tägliche Arbeit noch. Die haben im Grunde ihren eigenen Arbeitsplatz da unten jetzt zugemacht. Schacht 10, wo dann zum Schluss noch abgebaut wurde, ist sowieso in, ich weiß nicht, ob man das Leichtbauweise nennt, aber Containerbauweise errichtet. Ich denke mal, wenn es dann an die oberirdischen Gebäude geht, wird das auch sehr schnell alles weg sein. Und dann ist da nichts mehr. Die Kantine gibt's noch, weil ja noch jetzt glaube ich nur noch ein paar zig, noch nicht mal ein paar hundert mehr da arbeiten und rauben, wie man das nennt unter Bergleuten. Die haben also alle Maschinen unten abgebaut, alles was Öl enthielt, alles was noch zu gebrauchen war, Schrott und Kupfer. Ja, da ist jetzt Ende des Jahres echt Schluss.
Was passiert da mit dem Gelände?
Ja, das ist natürlich Teil der Entwicklung der ganzen Bergbauflächen im Ruhrgebiet. Das sind riesige Flächen, die da ja bis heute brach liegen. Dafür hat die Ruhrkohle AG extra die Montanimmobilien auch schon seit Jahren, die diese Flächen entwickeln. Das sind gigantische Flächen. Das ist alleine in dem Bereich hier Essener Norden bis Bottrop hinein. Das heißt Freiheit Emscher, das Gebiet. Das sind alleine 1700 Hektar. Das muss man sich mal vorstellen. Vieles ist schon in der Entwicklung. Vieles fängt auch schon an, vermarktet zu werden. Das wird zum Teil Wohnbebauung, aber im Wesentlichen Gewerbe und ganz viel Logistik. Diese Zechengelände liegen ja auch alle geschickt an Bahnlinien, Autobahnen und verkehrstechnisch gut angebunden. Das wird jetzt, ja, ich glaube schon eine Frage noch von mindestens einem Jahrzehnt sein, bis dafür alle Gebiete, Konzepte entwickelt sind.
Wie findet ihr denn die Idee, dass ehemalige Zechen zu Kultur- und Freizeiteinrichtungen gemacht werden?
Finde ich sehr gut. Wird ja auch angenommen von den Menschen, ne? Dann ist das Wichtige daran, dass man ja Kunden hat, ne, die da sowas auch sehen wollen und machen wollen. Und die kommen überall her, aus ganz Deutschland kommen die her. Und finde ich sehr wichtig, dass man da eben auf diesen Zug damals schon aufgesprungen ist und gesagt hat, hör mal, das ist wichtig, unsere Kultur und die Arbeitsstätten zu erhalten. Ne? Und wenn man sich überlegt, wenn man auf Zollverein in Essen mal so übers Gelände geht, da haben wir 15.000 Menschen gearbeitet. Ne? Das ist ja eine Wahnsinn. Da war das größte Bergwerk Europas. Ne? Und jetzt haben sich Firmen angesiedelt. Auf Ewald war auch riesengroß. Da habe ich gestern noch gelesen oder heute. Da sind jetzt 1.500 Arbeitsplätze entstanden. Aber ich finde das ganz wichtig, dass da so Dinge erhalten werden. Ne?
Mhm. Michelle Müntefering schlägt vor, ein Denkmal für Gastarbeiter im Ruhrgebiet zu errichten. Findest du, das ist eine gute Idee? Dein Vater kam ja auch als Gastarbeiter nach Deutschland.
Ja. Finde ich gut, ja.
Ja?
Ja, ich habe Michelle Müntefering kenne ich natürlich sehr gut auch und die Idee ist sehr gut und mein Vater ist vor 4 Jahren verstorben, ich glaube, der wird sich darüber freuen.
Nach der Schließung von Prosper Haniel sagtest du, als ehemalige Kumpel sei es eure Aufgabe, den Leuten das alles nahe zu bringen. Wie machst du das?
Ja, ich bin ja dieses Jahr, wenn ich ja nur, da wird den Zeitrahmen jetzt springen, aber ich bin da ganz viel unterwegs. Ehrenamtlich für die Stiftungspflege NRW, ne, da betreue ich da die Zeche Konsol, wo ich Führung mache, gehe aber auch in Schulen, gehe in Pflege- und Altersheime. Hier in Oberhausen kam war ein großer Bericht in der WAZ drüber.
Interessieren sich die jungen Leute noch dafür?
Junge Leute ganz extrem. Mein Junge, ich habe ja 2 Kinder, 22, 21, mein Junge ist an der TH Dortmund am Studieren und die Jungs waren ja auch mal mit mir unter Tage dann und wenn die sich begrüßen, sagen sie nur immer Glück auf, ne, untereinander da an der Uni, ne, so hat mir mein Sohn geschildert und nee, die interessieren sich unheimlich dafür, ne, weil das spannend ist auch, ne, die finden das ganz toll und aber auch ältere Menschen, die interessieren sich unheimlich dafür, ne, ich habe ja ganz viele Dinge, die ich jetzt schon gemacht habe und nächstes Jahr noch mache und die Menschen, die identifizieren sich damit auf jeden Fall, ne.
Also wird man die Geschichte der Zeche nicht so schnell vergessen?
Nein, auf jeden Fall nicht. Das prägt ja man über, ja, wo man hingeht, ob nach Essen, man sieht ja überall auch die Türme, ne? Man gab es ja mal also über 200 Zechen. Ne? Man, so viele Türme kann man nicht aufrechterhalten, weil das auch unheimlich viel Geld kostet. In der Herne ist man jetzt überlegen, die Zeche Pluto aufrechtzuerhalten da, aber der Turm, der hat damals der Architekt Professor Dr. Schupp in Essen Zollverein entwickelt und gleich ist fast identisch der gleiche Turm in Banner Eickel auf Pluto. Ob man dann immer so viele dann aufrechterhalten muss, was ja Geld kostet, ist dann die eine Frage. Alleine so ein Anstrich kostet schon 1 Million Euro. Ne?
Wow.
Nur so ein Anstrich, ne? Das aufrechterhalten, das hat ja was mit Geld zu tun auch. Ne?
Mhm. Aber es bleibt zumindest im Gedächtnis auch.
Ja, Pluto hat Banner Eickel geprägt. Ich habe da 500 Meter von weit weg gewohnt, hat 76 zugemacht. Da hätte mein Vater als 10-Jähriger da abgeholt, ne? Dann geradeaus waren wir zu Hause, ne? Dann wusste ich, die Seile drehen sich, Förderkorb dreht, kommt nach oben oder fahr eine halbe Stunde Dusche, kannst ihn abholen. Dann bin ich als Junge da hingegangen, hab den nicht jeden Tag, aber eben auch abgeholt, ne?
Ich danke euch für das nette Gespräch und auch euch danke, dass ihr wieder zugehört habt. Das war's mit Nah und Direkt für diese Woche. Wir sind auch zwischen den Jahren mit einer neuen Folge für euch da. Ich wünsche euch schöne Weihnachten. Bis bald und Glück auf!